Erstmal danke für die Einladung nach hier. Also mein Name ist ja wie gesagt Jürgen Mümken, ich komme aus Kassel. Und bevor ich mit dem Anfang über Postanarchismus zu erzählen, möchte ich erstmal ganz kurz erzählen, wie ich selbst dazu gekommen bin, sozusagen. Also ich habe in Kassel Architektur studiert und habe während des Architekturstudiums mich auch intensiv mit Gefängnisarchitektur beschäftigt und dort auch zwei Arbeiten zugeschrieben für innerhalb des Studiums und bin sozusagen bei der Beschäftigung mit der Gefängnisarchitektur auf Foucault gestoßen, sozusagen sogar mein erster Zugang überhaupt zur Philosophie und habe dann angefangen, mich mit Foucault und dann auch mit anderen postmodernen Philosophen zu beschäftigen und fing dann so an, so Mitte der 90er Jahre kam mir dann der Gedanke, dass es doch irgendwie gehen müsste, diese Gedanken dieser Philosophen, ob sie nicht auch eine Bedeutung für den Anarchismus haben könnten. Also Anarchist war ich ja auch schon zu, bin ich irgendwie seit meinem 18. Lebensjahr, war ich auch schon lange und habe dann angefangen, mich dann damit zu beschäftigen und habe erst sozusagen, nachdem ich auch schon die ersten Sachen veröffentlicht habe, erfahren, dass es in England oder in dem angloamerikanischen Sprachraum in den USA sozusagen eigentlich auch schon eine ähnliche Diskussion gibt sozusagen. Mein Englisch ist immer nicht so gut, dass ich so irgendwelche Bücher oder Texte so großartig lesen kann. Fand es aber total interessant, dass sozusagen gleichzeitig woanders sozusagen auch Leute an ähnlichen oder anderen teilweise Ideen dran waren. Und habe mir trotz und habe so, und habe dann festgestellt, dass in den USA zumindest seit 2002 diese verschiedenen Debatten um eine Aktualisierung anarchistischer Theorien mit Hilfe postmoderner oder poststrukturalistischer Theorien unter dem Begriff Postanarchismus zusammengefasst werden. Das heißt aber bei Postanarchismus stellt aber nicht dar, dass der, also für mich bedeutet Postanarchismus nicht, dass er eine Art von Strömung ist, die dann zum Beispiel dem kommunistischen Anarchismus von gestern, der gestern hier vorgestellt wurde, entgegensteht, sondern für mich ist das eine Art und geht es darum zu gucken, sozusagen eine anarchistische Theorie zu entwickeln, sowohl mit der man die für die Moderne tauglich ist, aber mit der man auch die Moderne analysieren kann und nicht als eine Strömung setzt neben anderen, also neben Anarchosyndikalismus oder Individualanarchismus, gewaltfreier Anarchismus und was Ökoanarchismus, Anarchofeminismus und was es alles gibt, dass er sich daneben stellt, sondern für mich ist es einfach eine Form von kritischem Denken, was ich denke, was heute notwendig wäre, um generell all diese Anarchismen zu aktualisieren und fit zu machen fürs 21. Jahrhundert. Also was ja, denke ich, gestern auch an einigen Punkten, für die gestern im Vortrag waren, ja auch klar wurde, so dass mit Kropotkin nicht ganz so einfach ist, mit den heutigen neuen Erkenntnissen aus 21. Jahrhundert anzuwenden, sondern dass man da auch schon dran weiterarbeiten muss. Das heißt für mich, dass also eben der Postanarchismus, dass es dabei nicht um einen Anarchismus geht, der sozusagen in einer Beziehung zu einer Postmoderne steht. Es geht für mich dabei auch nicht um die Anpassung an einen sogenannten Zeitgeist, weil es gerade in ist, sondern für mich geht es also darum, dass in der gegenwärtigen anarchistischen Debatte die verschiedenen gesellschaftlichen Transformationen der letzten Jahrzehnte, die neuen Erkenntnisse und gesellschaftlichen Diskurse und auch die Erfahrungen aus der Praxis kritisch reflektiert werden und in die anarchistische Theorie und Praxis eingebunden werden. Und der Postanarchismus ist für mich auch nur ein Teil dieser notwendigen Debatte, weil es gibt sicherlich auch noch andere Debatten, die unter anderen Labeln und stattfinden. Im März wird irgendwie im Unrast Verlag ein Buch erscheinen, der heißt Der neue Anarchismus in den USA, Seattle und die Folgen, also dort, wo verschiedene Texte erscheinen werden, die sozusagen verschiedene Diskussionen in den USA darstellen, die infolge von The Battle of Seattle 1999 bei dem WTO-Treffen angerichtet worden ist. Sofern ich weiß, wird er auch Ende Mai nach Winterthur kommen, der das herausgibt und übersetzt hat. So irgendwie steht schon auf seiner Lesereise, also auf der Homepage vom Verlag, vom Unrast Verlag. Also somit ist das auch nur ein Teil. Es gibt so verschiedene Ansätze, sozusagen, wo Leute darüber diskutieren, wie sozusagen ein neuer Anarchismus aussehen sollte, wobei ich der Meinung bin, dass jeder Anarchismus zu jeder Zeit ein neuer sein muss und nicht sozusagen, dass er sich immer wieder aktualisieren muss. Die Ministerin während des Spanischen Bürgerkriegs, Federica Montseny, Montseny oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, hat geschrieben, der Anarchismus ist nicht eine Utopie, die mutualistische Modell Proudhons oder Bakunins im humanistischen Kommunismus der Ethik und gegenseitige Hilfe Kropotkins endgültig Gestalt angenommen hat. Der Anarchismus ist eine Bewegung, die sich in unaufhörlicher Entwicklung befindet und die heute wie gestern die Fähigkeit besitzt, neue Formen anzunehmen, alle neuen Tatsachen zu verstehen und zu akzeptieren. Es ist daher ein fundamentaler Fehler, wenn man den Anarchismus mit Hilfe der Aussagen seiner ersten Theoretiker beschreibt. Das heißt nicht, dass alles falsch ist, was dort gesagt worden ist, aber dass man das immer wieder in Bezug sehen muss, dass es auch unter bestimmten Zeitbedingungen, genauso wie das, was wir heute machen, vermutlich von Leuten in 30, 40, 50 Jahren, die packen sich auch wieder im Kopf, Gott, was haben die damals gemacht, was haben die damals geschrieben, und sie werden dafür genauso ihre guten Gründe haben, wie wir heute unsere guten Gründe haben, bestimmte Sachen von früher in Frage zu stellen. Also der Postanarchismus sozusagen als einer der gegenwärtigen theoretischen Auseinandersetzungen in und mit der Postmoderne versteht sich selber nicht als ein, ist ein Ismus sozusagen, der aber eigentlich kein Ismus in Anführungsstrichen sein will. Also der Postanarchismus will keine Totalität darstellen, er versteht sich nicht als eine einheitliche Theorie, sondern umfasst wie auch andere Poststrukturalismus, Postfeminismus, Postmarxismus oder der Postoperaismus eine ganze Reihe von unterschiedlichen theoretischen Ansätzen und Auseinandersetzungen. Also innerhalb der anarchistischen Debatte im deutschsprachigen Raum hat dieser Begriff so bis jetzt noch keine relevante Rolle gespielt, sozusagen, was aber nicht heißt, dass nicht auch Auseinandersetzungen, die in USA unter dem Begriff zusammengefasst werden, hier nicht auch stattgefunden haben. Ich weiß zum Beispiel halt, so Autoren, die in meinem Buch Anarchismus in der Postmoderne drin sind, so wie Bevi aus Münster oder Jens Kastner, die sich nicht unter dem Label, also die aber eigentlich, also in den USA würde man sie unter diesem Label fassen, aber sie selber wollen eigentlich nicht unter diesem Label Postanarchismus gesehen werden, aber würden aber eigentlich auch in da reinpassen, wenn man das so betrachtet. Es geht nur um die Auseinandersetzung mit postmodernen und poststrukturalistischen Theorien. Aber Jens Kastner hat trotzdem in seinem Buch Politik und Postmoderne, also libertäre Aspekte in der Soziologie Zygmunt Baumanns, war trotzdem, was im Jahr 2000 im Unrast Verlag erschienen ist, war trotzdem das erste Buch, wo der Versuch genommen worden ist, eine libertäre Perspektive sowohl auf die Postmoderne zu werfen, als auch versuchen, aus einem postmodernen Theoretiker darin libertäre Aspekte zu finden. Jens Kastner hat in diesem Buch festgestellt, dass im Jahr 2000, dass der Diskurs um die Postmoderne im Anarchismus nicht oder nur äußerst peripher geführt wurde und wird. Und daran hat sich auch leider meiner Meinung nach bis heute innerhalb der anarchistischen Theoriebildung im deutschsprachigen Raum nicht viel geändert. Es gibt zwar hin und wieder vereinzelt Artikel in den anarchistischen Zeitungen oder Buchbeiträge, die erkennen lassen, dass sich Autoren mit entsprechenden Theorien auseinandergesetzt haben, aber so eine richtige systematische Auseinandersetzung, wie sie Jens Kastner zum Teil in seinem Buch geleistet hat, hat sonst noch nicht stattgefunden. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass der klassische Anarchismus die Distanz sozusagen vieler Anarchisten und Anarchistinnen zu postmodernen oder poststrukturalistischen Theorien liegt sicherlich auch daran, dass der klassische Anarchist stark mit der Moderne und der Aufklärung verbunden ist. So hat, und das finde ich ganz interessant, weil gestern Heinz Huklang ja eher so ein bisschen auch, hat ja ein bisschen auch so kritisch über die Kropotkinsche Begriffe, so ob das doch so mit dem Menschenbild wirklich stimmt und mit vielen Sachen. Aber noch 1993, als er das Buch, was er gestern auch hervorgehoben hat, der Anarchismus, Ursprung, Ideal und Philosophie, herausgegeben hat, hat er im Vorwort noch geschrieben, Kropotkin hält am Projekt der Moderne fest und macht dann später dann heute allerdings in den Zeiten des Postmodernismus mit seiner Verächtlichmachung der aufklärerischen Vernunft, kann es gewiss nicht schaden, dass dieses Werk, was sich in einem aufklärerischen Sinne versteht und das sich ganz auf die Vernunft stützt, zugänglich gemacht wird. Also ich weiß nicht, ob er das heute, ich hatte erst mal überlegt, ob ich ihn gestern mit ihm überspreche, aber ich wollte es nicht in dieser Diskussionsrunde machen, weil ich fand, da ging es eigentlich um andere Sachen, was auch besser war. Ob er das heute auch noch so sieht, oder aber er eigentlich so Andeutungen gemacht hat, dass er vermutlich das in der Art und Weise, in dieser Art, wie er das hier geschrieben hat, vermutlich heute gar nicht mehr so sieht. Wenn wir uns beschäftigen wollen mit dem Begriff der Anarchismus in der Postmoderne, dann ist natürlich einfach die Frage, wie es an Moderne und Postmoderne zu definieren, und das ist ein sehr schwieriges Verlangen, das werde ich auch heute Abend hier nicht leisten können, weil eigentlich weder die Moderne noch die Postmoderne eigentlich keinen nachweisbaren Gegenstand da bezeichnen, sondern sie sind Konstruktionen, die für den Zustand der europäischen und nordamerikanischen Gesellschaften symptomatisch zu sein scheinen. Dann ist das nächste Problem bei der Erklärung dieser Begriffe, dass sie für die einen Theoretiker sich um Epochen handelt, die angefangen haben entweder mit der Französischen Revolution oder mit der Text Was ist Aufklärung von Kant, und für die anderen sich nicht um eine Epoche handelt, sondern eher um eine Theorie sozusagen. Ähnliches gilt dann natürlich auch für die Postmoderne sozusagen, dass es für die einen sich um eine Epoche handelt und um die andere eher um eine Theorie oder Ideologie. Der postmoderne Soziologe Zygmunt Bauman, mit dem sich Jens Kastner beschäftigt hat, für den bedeutet Postmoderne zweierlei, und das glaube ich, finde ich auch also eher so eine richtige Herangehensweise. Also zu einem seine Diagnose ist, bei ihm ist die Postmoderne zu einem seine Diagnose der Gegenwartsgesellschaften, also das, was wie er die heutigen Gegenwartsgesellschaften beurteilt, und zum anderen aber auch der theoretische Standpunkt, aus dem er diese samt seiner Vergangenheit bewertet. Also es ist sozusagen die Mischung aus beiden, aus Epoche und Theorie sozusagen. Also die Postmoderne als eine Epoche ist also für meine Meinung nach keine völlig neue Zeit, denn auch in unserer Zeit wirken auch weiter prämoderne, moderne oder postmoderne Strömungen in Politik, Soziologie, Philosophie, aber auch in der Architektur, in anderen Bereichen der Kunst. Und dazu bemerkt auch Baumann, saubere Grenzen zwischen Epochen sind nur Projektionen unseres unnachgiebigen Dranges, und das Untrennbare zu trennen und das Fließen zu ordnen. Die Moderne ist noch bei uns. Das heißt, es ist klar, wenn wir zur Überzeugung kommen, dass wir in einer postmodernen Zeit oder postmodernen Gesellschaft leben, dann heißt es aber nicht, dass die Moderne verschwunden ist, dass sie abgehakt ist, sondern sie ist natürlich auch immer noch mit all dem präsent. Für den postmodernen Philosophen Loretat ist ebenfalls die Postmoderne keine neue Epoche, da sie immer der Moderne eine innewohnende kritische Gegenbewegung ist. Also er schreibt dazu, die Postmoderne ist schon in der Moderne impliziert, die Moderne geht konstitutiv und andauernd mit ihrer Postmoderne schwanger. Sozusagen, das heißt sozusagen, dass die Postmoderne als eine kritische Reflexion der Moderne sozusagen schon in der Moderne selbst enthalten ist. Für mich aus einer anarchistischen Perspektive kann die Postmoderne tatsächlich auch nur so betrachtet werden als eine Reflexion und eine Radikalisierung der Moderne, und somit in dem Sinne auch verstanden, knüpft die Postmoderne auch an Adorno, an die Dialektik der Aufklärung an. Also die Moderne und damit für mich auch dann der Postanarchismus ist radikal modern und nicht nachmodern. Oder mit Baumann gesprochen, die Postmoderne ist die Chance der Moderne. Also es gibt ja halt den Streit, zum Beispiel der deutsche Philosoph Habermas, oder so Leute, die zweite Moderne einfordern. Also Habermas, der sagt, die Moderne ist noch nicht verwirklicht worden, also müssen wir an der Moderne festhalten und auch an den Konzepten der Moderne. Während ich sagen würde, wenn man tatsächlich ursprüngliche Ziele der Moderne von Gleichheit, Freiheit und solchen Sachen verwirklichen will, da muss man die Moderne schon auch in Frage stellen, bestimmte Grundwerte der Moderne in Frage stellen, um überhaupt zu diesem Ziel zu kommen. Weil mit der Moderne sind ja auch die Phänomene wie moderner Rassismus, Antisemitismus, sind ja auch Nebenprodukte der Moderne und nicht und Teil auch der des modernen Menschenbildes, was sich entwickelt hat, oder diese Frage, die sich immer zumindest in Deutschland auch immer gestellt hat, die Frage mit Auschwitz, ist Auschwitz die Folge der Moderne oder markiert Auschwitz das Scheitern der Moderne? Und ich glaube, das ist auch so eine Frage, die gar nicht so ganz einfach auszudrücken ist, weil darin beides steckt, weil natürlich Auschwitz Ausdruck der Moderne ist, weil es ein industrieller, geplanter, durchorganisierter, rationaler, abgegangener Massenmord war, aber andererseits klar auch der Ausdruck von antimodern oder nicht modern oder moderne gescheitert, dieses Vernichtungsprogramm. Also wenn man sozusagen so die Postmoderne versteht und darin guckt, wie sich die wie darin eine anarchistische Theorie und Praxis aussehen kann, ist jetzt meine Meinung, meine persönliche Meinung, dass sozusagen von der postmodernen, von den verschiedenen postmodernen Philosophien sozusagen der Poststrukturalismus aus meiner Sicht so eine Chance ist für eine Aktualisierung der anarchistischen Theorie und Praxis. Zentrale Momente des Poststrukturalismus sind ja die Ablehnung der Wahrheit, der Wesenheit des autonomen Subjekts und der Sprache als bloßes Mittel der Kommunikation. Also Sprache bildet nicht die Wirklichkeit ab, Sprache konstituiert die Wirklichkeit. Die Denaturalisierung von Körper und Sexualität und die Analyse der Macht von Foucault, also der ja von einem anderen Machtbegriff ausgeht, und die Dekonstruktion von Derrida. Also der Poststrukturalismus ist ebenso, wie ich den Postanarchismus verstehe, keine totalisierende Theorie, sondern er ist ein Terminus, der wie alles in der Sprache vielfältig ist und damit keine feste Bedeutung hat. Der Poststrukturalismus ist ein heterogenes Phänomen, das seinen Ausgangspunkt auch in einer vielfältigen Kritik an dem klassischen Strukturalismus hat, und deshalb drückt sie auch immer in den Begriffen Post aus, weil häufig höre ich, wenn Leute mit mir über Postanarchismus reden, dann denken die immer nach dem Anarchismus. Dieses Nach, aber das wäre ja, es gibt in den USA ja auch eine After-Left-Debatte, weil das ja dieses Buch bei Unrast auch erschien von Anarchie und Dinosauriern, von Crime Sync, die ja sagen, nee, vergesst alles, was schon mal geschrieben, was schon mal gemacht worden ist, wir fangen bei Null neu an, so wir haben mit den anderen nichts zu tun, also das wäre sozusagen die sogenannte After-Left-Debatte, die sich nichts mehr, die keine Bezüge haben, während ja die Post-Left-Debatte, also die verschiedenen, wo immer das Post als Präfix davor ist, schon sich immer sich beziehen auf das Vorherige und daraus, was war, sich darauf kritisch und reflexiv beziehen, also der Poststrukturalismus auf den Strukturalismus, die Postmoderne auf die Moderne, und der Postanarchismus ist immer auch noch Teil des Anarchismus und nicht nach dem Anarchismus, wie das ja gerne der Herausgeber Bernd Rücke von der Graswurzel ja auch gerne immer sieht, dem ich das auch noch nie erklären konnte, den Unterschied zwischen After und Post, aber das ist so. Und deswegen, das finde ich wichtig, also ich verstehe unter Postanarchismus nicht etwas wie nach dem Anarchismus, und ich will auch nicht, dass das andere alles, dass man Bakunin vergessen soll, Kropotkin vergessen soll oder Spanischer Bürgerkrieg vergessen soll, sondern dass man trotzdem sich irgendwie über die heutige Zeit Gedanken macht und dann auch zu neuen Konzepten führt. Wo man dann jeder auch, ich würde immer noch sagen, dass ich dann auch immer noch dem kommunistischen Anarchismus näher stehe als anderen Anarchismen sozusagen, aber das kann dann ja auch jeder für sich dann nochmal wieder gucken, wo er, also was seine Bezüge sind und wo er dran denkt, was seine Utopie ist und wie er sich vorstellen kann, wie die zukünftige Gesellschaft denn genau aussehen kann. Und genau, der Strukturalismus, das bedeutet, also um das ganz kurz zu erklären, um dann auch vielleicht den Poststrukturalismus zu verstehen, war der Strukturalismus sozusagen, der auch von einem Linguisten entwickelt worden ist, der war auf der Suche nach transkulturellen, ahistorischen und abstrakten Gesetzen, nach denen Gesellschaft funktioniert, also als ob die Gesetze nach bestimmten Prinzipien funktioniert, die unabhängig von der Geschichte sind, von irgendwelchen Kulturen sozusagen, dass jede Gesellschaft zu jeder Zeit würde nach den gleichen Prinzipien, auf die gleichen Strukturen basieren. Und das ist der Hauptpunkt, an dem sich die verschiedensten Formen des Poststrukturalismus abgearbeitet haben, indem sie das genau kritisiert haben, weil sie gesagt haben, wenn man davon ausgeht, sind bestimmte Veränderungen in der Gesellschaft, die es ja immer gegeben hat, nicht erklärbar. Und dann gibt es dann halt, wie Derrida, der es eher auf der Ebene der Sprache gemacht hat, und haben dann verschiedene Poststrukturalisten dann auf verschiedenen Ebenen sozusagen sich mit dem klassischen Strukturalismus beschäftigt und ihn in Frage gestellt. Und somit, also die Struktur des Poststrukturalismus kennt kein abgeschlossenes System mehr, es gibt keine Begrenzung, sie ist unendlich vielen Transformationen zugänglich. Im Gegensatz zum Strukturalismus betont der Poststrukturalismus damit die Diskontinuität, das heißt im Wandel der Strukturen, also die Brüche und Kontinuitäten. Der Gabriel Kuhn, der dann im Mai nach hier kommen wird, der hat ein Buch geschrieben, ein Buch gemacht, irgendwann mal veröffentlicht im Unrast Verlag, das heißt irgendwie Tier werden, Frau werden, Schwarz werden oder in einer anderen Reihenfolge. und hat auch aus anarchistischer Sicht mit dem Poststrukturalismus beschäftigt und hat dort sehr viel zusammengefasst. Das Buch ist zwar relativ erst 2005 erschienen, aber der Text ist leider schon älter, aus Anfang der 90er Jahren. So fehlen so wichtige Sachen da in dem Buch, so wie Judith Butler und die Sachen, sondern bezieht sich eher so auf diese 80er Jahre Texte. Und der hat gesagt zum Poststrukturalismus, viele Gedanken tragen dabei anarchistische Züge. Was die Poststrukturalisten wollen, ist der Kampf gegen Herrschaft und Autorität und die Erfahrung aktiver, lebendiger, intensiver, ungebundener und bejahender Lebensformen. Den Poststrukturalisten geht es dabei nicht um die richtige Linie revolutionärer Politik oder um eine fixierte Vorstellung des herrschaftsfreien Lebens, also dass man genau weiß, wie es auszusehen hat, und genau dahin muss man hin. Und sie suchen kein ursprüngliches Ideal und wollen kein Zurück zu. Genau darin liegt ein Aspekt des herrschaftsfreien Denkens des Poststrukturalismus. Also es geht auch, und das ist für mich auch ein wesentliches Element, meiner Meinung nach, wohin Anarchismus führen sollte, also nicht zu Verklärung irgendwelcher vergangener Lebensformen, und wo, dass es da wieder einen Zurück irgendwie zu einem Ideal, was es mal gegeben hat, geben muss, sondern der Anarchismus oder die anarchistische Gesellschaft wird sicherlich etwas Neues sein, das, was es halt eben noch nie gegeben hat. Zu den wenigen, die schon vor Jahren auf den Zusammenhang von Anarchismus und Poststrukturalismus hingewiesen haben, gehört Rolf Schwenter, das ist so ein Subkultur- und Utopieforscher aus den 70er, 80er Jahren. War Prof in Kassel und hat immer sehr gerne Exkursionen nach Wien gemacht und dann die Studierenden dort in besetzten Häusern übernachten lassen, was immer nicht alle so gut fanden, weil sie doch auf andere Unterbringungen gehofft hatten. Und er hat sozusagen 1988 schon in einem Aufsatz der Heißströmung und heutiger Erscheinungsform des Anarchismus darauf hingewiesen, dass den Zusammenhang dargestellt mit Lebensprozesse und Erkenntnisprozesse, Mechanik und Biologie, Produktion und Zeichen, Schein und Oberfläche sind nicht mehr genau zu differenzieren. Wissen und Leben vernetzen sich wurzelartig, finden sich auf 1000 Ebenen, also 1000 Plateaus, statt. Das Dispositiv der Macht zentriert sich zwar unter anderem an Kapital und Staat, ist auch bei jedem Einzelnen eingeschrieben. Jede auf die Gesamtheit der menschenbezogene Strategie wirkt kontraproduktiv, stützt wieder den Willen der Agierenden, die hegemoniale Maschinerie. Gegenüber kommt es auf eine Vielzahl der kleinen, dezentrierten, minutären Bewegungen, auf Mikrorebellionen, was auch wieder ein Begriff von Deleuze und Guattari ist, auf das Patchwork der Minderheiten an. Also Singularitäten, Vielheiten, Differenzen, Wunsch, Nomadismus, Diskurs, Dekonstruktion, das sind also die zentralen Momente poststrukturalistischen Denkens. Einer, der in den USA als postanarchistischer Theoretiker bezeichnet wird, Todd May, der 1994 das Buch geschrieben hat, The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism, hat geschrieben, der zentrale Moment des poststrukturalistischen Denkens, also der postanarchistische, sieht im Poststrukturalismus einen zeitgenössischen Ausdruck des Anarchismus. Also das würde ich also persönlich so nicht sehen, weil das, finde ich, nur eine falsche Vereinnahmung. Zu sagen, ihr seid Anarchisten sozusagen. Zum anderen beziehen sich ja auch Marxisten explizit, so wie John Holloway oder auch andere, oder die Postoperisten wie Negri Hart explizit auf poststrukturalistische Theoretiker. Und somit finde ich so eine Vereinnahmung falsch, sondern ich fühle eher so eine Aneignung des Denkens, wäre eher meine Herangehensweise. Der Postanarchismus, nach meiner Meinung, also so wie ich ihn verstehe, betrachtet den Poststrukturalismus als eine Werkzeugkiste, wo sich die Anarchistinnen die geeigneten Werkzeuge herausnehmen und die anderen darin liegen lassen können. Und dies ist ganz auch im Sinne des französischen Philosophen Foucault, sozusagen, der geschrieben hat, oder in einem Interview gesagt hat, alle meine Bücher sind kleine Werkzeugkisten, wenn die Leute sie aufmachen wollen und diese oder jenen Satz, diese oder jene Idee oder Analyse als Schraubenzieher verwenden, um die Machtsysteme kurz zu schließen, zu demontieren oder zu sprengen, einschließlich vielleicht derjenigen Machtsysteme, aus denen diese meine Bücher hervorgegangen sind, nun gut, umso besser. Die Feministin Chris Wieden hat über das Verhältnis von Anarchismus und Foucault geschrieben, wenn Foucaults Machtanalyse und Diskurstheorie in den Händen von Feministinnen eine Analyse patriarchaler Machtverhältnisse leisten kann, die die Entwicklung aktiver Veränderungsstrategien ermöglicht, dann ist es von ungeordneter Bedeutung, dass seine eigene historische Analyse nicht so weit reichen. Also dass man sich einfach Sachen aneignet, dass man sie weiterentwickelt und sie benutzt und nicht nur guckt, hat er es schon zu Ende geführt, und wenn er es nicht gemacht hat, dann ist es für mich auch nicht brauchbar, sondern weiter guckt und einfach sie wirklich als Werkzeugkiste benutzt. Also die wichtigsten Ansätze, die der Anarchismus vom Poststrukturalismus übernehmen sollte, sind für mich also die Zurückweisung der Repressionshypothese, das heißt, dass Gesellschaft nur über Repression funktioniert, weil ich glaube, häufig wird immer der, also natürlich ist es richtig, auf den bösen Staat zu gucken und auf die scheiß Bullen oder so, aber keine Gesellschaft würde über Repression alleine funktionieren, also nur durch die Einbindung der Menschen, also um die positive Einbindung der Menschen und eine angebliche und eine Pseudo-Freiwilligkeit des Mitmachens sozusagen kann eine Gesellschaft aufrechterhalten werden. Schon jetzt wieder ein Namensproblem, ein Franzose, Etienne de la Boissière, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, hat schon vor über 450 Jahren einen Aufsatz geschrieben über die freiwillige Knechtschaft und hat dann da auch schon geschrieben, woher hat der Tyrann die Füße, um euch zu treten? Woher hat der Tyrann die Augen, um euch zu beobachten? Woher hat der Tyrann die Stiefel, um eure Äcker zu vernichten, wenn sie ihm nicht gibt? Also das heißt, natürlich funktioniert eine Gesellschaft immer nur deshalb auch, weil es irgendwelche anscheinend Momente gibt, die die Leute zum Mitmachen bringt. Und das sozusagen, und zwar nicht im Sinne von aus Angstgründen oder so, sondern aus einer gewissen Überzeugung her. Foucaults Analyse der Macht, also ist und seine Feststellung, dass es kein Außerhalb der Macht gibt, das ist immer sehr umstritten bei vielen. Gerade im Anarchismus sich positiv auf Macht zu beziehen, habe ich schon gemerkt, das ist halt ist schon halt schwierig, ist schon sagen wir mal eine Gratwanderung halt. Es hängt natürlich davon ab, mit welchem Machtbegriff, auf welchem man sich festlegt. Also bei Foucault ist es ja so, erstmal, wenn man sich mit Foucaults Machtbegriff einlässt auf ihn, meiner Meinung nach muss man ganz klar zwischen Herrschaft und Macht klar trennen. Und das tun ja sehr viele Leute nicht, benutzen diese beiden Begriffe synonym oder manchmal auch abwechselnd, beschreiben sie das gleiche einmal mit Macht. Es gibt auch den Begriff die Mächtigen. Also wenn man Foucaults Machtbegriff nimmt, gibt es nicht mehr die Mächtigen, so höchstens noch die Herrschenden, aber bestimmt nicht die Mächtigen. Der Begriff Machtverhältnisse bei Foucault sind ja immer da, wo sozusagen zwei Menschen sind Machtverhältnisse automatisch sozusagen. Und sie beziehen sich sozusagen auf die gesellschaftliche, genauso hier ist auch hier in diesem Raum herrschen sozusagen nach Foucaultschen Sinne Machtverhältnisse. Also so, dass ich hier sitze, dieses Verhältnis, ich hier sitzen und ihr hier da, ist schon ein Machtverhältnis. Sozusagen, was aber in dem Sinne nicht schlimm ist, weil gestern habe ich auf der Seite gesessen. Also es ist umkehrbar. Solange etwas umkehrbar ist, sozusagen, und nur für eine bestimmte Situation ist, dann ist es, dann so, das ist der Unterschied zum Herd. Deswegen rede Herrschaftsverhältnis, Herrschaftszustand. Also Herrschaftszustände sind bei Foucault Dinge, die nicht umkehrbar so ohne weiteres sind. Da sagt zum Beispiel, Sklaverei ist kein Machtverhältnis, zum Beispiel bei Foucault, sondern ein Herrschaftszustand. Das heißt, dass man Machtverhältnisse passieren immer zwischen Personen, sie sind immer asymmetrisch. In verschiedenen Situationen sozusagen, die Menschen aufeinandertreten, verändern sich aber die Asymmetrien sozusagen, und es wird nie ein symmetrisches Aufeinandertreffen von Menschen geben. Das ist natürlich auch wichtig, weil es gestern, ich weiß nicht, wer von euch gestern da war, aber genau gestern ja die Frage gab, von auch schon mal das Thema informelle Hierarchien auftauchte und solche Sachen halt. Also es wird immer ein asymmetrisches Machtverhältnis geben, was aber nicht gleich in Herrschaft immer sofort ausatmen muss, sondern da ist genau dieser zu gucken, dass es umkehrbar ist, dass eben so ein Rad entweder rotiert oder dass es andere Mechanismen gibt, die dafür sorgen, dass sich solche Asymmetrien nicht in unverrückbaren Herrschaftszuständen umwandeln. Und informelle Hierarchien gibt es auch immer verschiedene Sachen. Das wird in jedem Plenar wird es so sein, dass jemand, der vielleicht, keine Ahnung, seit 10 Jahren Politik macht und jemand, der seit ein halbes Jahr da ist, dass das Wort des einen mehr Gehör findet, mehr ernster genommen wird als das des anderen. Und das läuft auch gar nicht bewusst manchmal, sondern das sind alles so Sachen, wo man darauf achten muss, die man reflektieren muss und die man vor allen Dingen, indem man diese Sachen bewusst ist, dann auch damit umgehen kann. Aber auch in das Plenar macht noch so versuchen, Dinge zu ja, das zu reflektieren, es wird aber immer so sein. Bestimmte Sachen werden vermutlich erstmal immer so sein. Und man kann, es gibt ja auch immer, ich weiß mal, ich habe mal eine Veranstaltung, einen Vortrag gehalten, da haben wir alle im Kreis gesessen. Ich fand das für mich grauenhaft. So, also ich mache das nie wieder. So, aber ohne Stuhl, ja, ich brauche diesen Tisch und ich, also nicht, also zumindest einen Tisch würde ich immer darauf bestehen als Referent. Das hat was mit Sicherheit zu tun, das ist ein Schutzraum sozusagen. So dieser offene Kreis, das war grausam für mich. Aber da wurde versucht, die Hierarchie formal aufzubrechen sozusagen, indem man halt nicht so dieses Face-to-Face-Situation hat. Aber das muss, also für mich war das nichts. Also für mich war das eine Situation, die mich eigentlich nur unsicher gemacht hat und die für mich nicht so schön war, sozusagen. Also dann, also weiterer wichtiger, was wichtig ist, ist die Infragestellung der binären Ordnung der westlicher Denksysteme durch die Methode der Dekonstruktion, also binäre Denksysteme, so diese klare Trennung Natur, Kultur, weiblich, männlich, privat, öffentlich, Geist, Materie, Geist, Materie, und was ist Staat, Gesellschaft, also was es alles an binären Begrifflichkeiten gibt, sozusagen, diese in Frage zu stellen, also Dekonstruktion heißt es erstmal, diese Dinge in Frage zu stellen, über Grenzverschiebungen nachzudenken und generell sozusagen, also gerade der Dualismus Natur, Kultur ist ja zentral für eine Auseinandersetzung um eine freie Gesellschaft, weil Natur ja angeblich nicht veränderbar ist, nur Kultur veränderbar ist. Also indem man darüber streitet, ob etwas Natur oder Kultur ist, verhandelt man über die Veränderbarkeit von etwas sozusagen. Also sozusagen also unter diesem Gesichtspunkt müssen auch verschiedene Diskurse über Biologisierung und auch über Gentechnologie, was hängt mit den Genen ab, also wird jemand kriminell geboren oder nicht oder so. Das heißt, wenn es sozusagen da geht es auch immer um die Verhandelbarkeit von Veränderung von Gesellschaft und was veränderbar ist und was sozusagen unverändert statisch bleiben soll, sozusagen, indem ich etwas zur Natur erkläre, will ich ganz klar verhindern, dass in diesem Punkt sich was ändert, sozusagen halt. Also sei es im Bereich von Geschlechterverhältnissen, sei es im Bereich von sozialen Verhalten, also wie Machtgier ist Teil der Natur des Menschen, kam gestern, glaube ich, oder weiß nicht, gestern zum Beispiel, ist das so? Weiß ich nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein, sozusagen. Indem ich das aber akzeptiere, dass es so ist, werde ich immer meine gesellschaftliche Utopie an dem Punkt ausrichten müssen. Weil logisch, weil wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch von Natur aus so ist, dann muss ich das reflektieren in meiner Utopie. Also wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch ein meuchelnder Mensch ist, sozusagen, dann werde ich immer gucken müssen, also dann werde ich mich danach ausrichten müssen. Also wenn ich davon ausgehe, das ist veränderbar, okay, er mag in dieser Gesellschaft so sein, aber das ist veränderbar, dann habe ich auch mehr Möglichkeiten, mir über eine Utopie der Gesellschaft nachzudenken. Also dazu gehört dann ja auch dann der Punkt, die Denaturalisierung von Körper und Geschlecht. Da geht es natürlich dann auch um andere Formen von weiblich-männlich oder diese Fragestellung und damit dann auch die Auflösung von meiner Meinung nach solchen Begriffen wie Hetero-Homo oder sonst wie Sexualität. Also solange das immer noch so kategorisiert wird, solange bezieht man sich ja auch weiter auf eine binäre, also wenn man also die binäre Geschlechtsordnung tatsächlich aufgeben will, also wie das ja ein Teil in Queer Studies oder in anderen Gender Studies Folge, dass es halt nicht mehr eine natürliche Einteilung von Männern und Frauen gibt, sondern dass es eine Vervielfältigung von Geschlechtern gibt, dann muss man sich meiner Meinung nach letztendlich auch von solchen Begriffen wie zumindest wie Homo- und Heterosexualität und Bisexualität verabschieden, weil das alles Begriffe sind, die basieren auf eine zweigeschlechtliche Ordnung und sie basieren vor allen Dingen darauf, auch dass es einen Zusammenhang gibt von Identität eines Menschen und seiner sexuellen Orientierung, was ich meiner Meinung auch nochmal in Frage zu stellen wäre, sozusagen. Wir gehen immer davon aus, heutzutage, dass ein heterosexueller Mann, ein homosexueller Mann, die sind so. Aufgrund ihrer Sexualität ist man so. Also der eine kleidet sich besser oder legt mehr Wert darauf. Und also früher war, im Mittelalter war zwar auch sozusagen der gleichgeschlechtliche Akt verboten unter Männern, aber es wurde wie eine Straftat betrachtet. Also man hat geklaut, wurde man für bestraft, oder man hatte einen gleichgeschlechtlichen Akt, man wurde dafür bestraft, aber der Mensch wurde nicht betrachtet unter dem Gesichtspunkt. Also man hat nicht gefragt, ist er deswegen ein anderer Mensch, benimmt er sich anders, bewegt er sich anders, zieht er sich anders an, hat er so, sondern sondern dieses sozusagen, dass es so etwas wie einem schwulen, heterosexuellen Menschen gibt, ist ja auch erst ein Produkt des 19. Jahrhunderts, das ja einen sozusagen eine Identität im Zusammenhang seiner sexuellen Orientierung herausbilden soll. Das heißt natürlich auch dann die Infragestellung der Kategorie Geschlecht durch den feministischen Poststrukturalismus gehört dann für mich natürlich dann auch zu den wichtigen Ansätzen, die ein gegenwärtiger Anarchismus übernehmen sollte. Also Postanarchismus, also die Angst, die mit der Vorsilbe, da bin ich ja schon mal eingegangen, die Angst, die mit der Vorsilbe Post einhergeht, alle Errungenschaften des sich daran anschließend für endgültig vorüber und damit die verbundenen Ansprüche für überholt zu erklären, hatte ja auch schon die Debatte um die Postmoderne begründet, aber diese Angst finde ich überflüssig, denn also so wie ich ihn verstehe, hält der Postanarchismus an den anarchistischen Zielen und Utopien fest. Also für mich ist das die klassen- und staatenlose Gesellschaft. Also so, das Präfix Post steht für eine Infragestellung und Verwerfung von einigen Grundannahmen des klassischen Anarchismus, die aus Ängste mit der Moderne verbunden sind, nicht für die Aufgabe anarchistischer Ziele. Beim Postanarchismus geht es um Brüche, aber auch um Kontinuitäten. Einige der Grundannahmen des klassischen Anarchismus müssen auf seine Brauchbarkeit heute untersucht werden und sie dann eben gegebenenfalls zu verwerfen. In den letzten 150 Jahren haben sich die gesellschaftlichen Verhältnisse und unser Verständnis von Herrschaftszuständen verändert. Seit der Begründung des modernen Anarchismus im 19. Jahrhundert haben sich das internationale Staatensystem, die Staatlichkeit der Gesellschaft, die Gesichter des Kapitalismus und die kapitalistische Durchdringung der Gesellschaft oder die patriarchale Ordnung der Gesellschaft verändert. Und diese neuen Realitäten, um diese neuen Realitäten im Sinne des Anarchismus zu analysieren, es ist halt notwendig, sich mit neueren Theorien zu beschäftigen und die dann aus einer anarchistischen Perspektive zu betrachten und einzubinden. Der postanarchistische Theoretiker Saul Newman, das ist sozusagen der uns den Begriff geschenkt hat, das ist ein ehemaliger Trotzkist, der sozusagen sich gegen den Autoritarismus des Parteikommunismus gerichtet hat und zum Anarchisten wurde und sich dann mit poststrukturalistischen Theorien auseinandergesetzt hat, hat aber bei einem Marxisten promoviert, nämlich bei Ernesto Laclau, der sozusagen einer der führenden Postmarxisten ist und somit war es auch nicht zufällig, dass das Abschlusskapitel seiner Promotionsarbeit Toward to Post-Anarchism heißt. Also er hat sozusagen sich da schon begrifflich an seinen Doktorvater angelehnt. Und es war dann ein anderer Anarchist, der sozusagen diesen Begriff aufgriff, dann im Internet sozusagen damit anfing, eine Internetseite zu machen, um dann die ganzen anderen Strömungen, die es auch gab, unter diesem Begriff darunter zu fassen sozusagen. Und so ist dann der Begriff Postanarchismus hat sich dann darüber verbreitet. Also Paul Newman hat in einem Interview gesagt, der Postanarchismus ist eine politische Logik, die versucht, die egalitären und progressiven Aspekte des klassischen Anarchismus mit der Einsicht zu vereinen, dass radikale politische Kämpfe heute kontingent und pluralistisch sind, dass sie sich verschiedenen Identitäten und Perspektiven gegenüber offen zeigen und dass sie darüber hinaus die verschiedenen Fragen nachgehen, nicht nur ökonomische. Weil der klassische Anarchismus war tendenziell tatsächlich ja eher ökonomisch orientiert. Also es gab auch immer diesen kulturellen Aspekt, vor allen Dingen in den 1920er Jahren bei der FAUD auch. Aber es war ja schon klar, dass man tatsächlich jedenfalls die größeren Strömungen, also die sich auf Bakunin und Kropotkin berufen, schon eher klassenkämpferisch an Arbeiterbewegung orientiert waren, sozusagen. Und das denke ich halt, dass spätestens seit den 68er Jahren ja neue soziale Bewegungen dazu gekommen sind, die auch neue Aspekte eingebracht haben, die auch sozusagen nicht eher, also das, wo ja auch wo Anarchisten ja auch immer eine große Rolle drin gespielt haben in den einzelnen sozialen Bewegungen. Und deswegen ist das so nicht so ganz so neu, was er schreibt. Ich denke, weil das war ja ein wesentliches Element des 70er und 80er Jahre Anarchismus des 20. Jahrhunderts, dass er in den sozialen Bewegungen stattfand, in der Frauenbewegung, in der Anti-Atomkraftbewegung, in der Ökologiebewegung, in Anti-AKW-Friedens- und Gentech und überall waren sie ja präsent sozusagen, waren sie dabei sozusagen halt. Daneben und deswegen ist das vielleicht ein klein bisschen zu vereinfacht, was Saul Newman gesagt, ein bisschen zu verkürzt sozusagen, weil das ist eine Kritik, da komme ich später noch zu, eine Kritik an zumindest an den US-amerikanischen Postanarchismus, dass sie sagen wir mal, den klassischen Anarchismus immer zu sehr dissen, um ihre neue Position dabei hervorzuheben. Also wie habe ich ja schon gesagt, dass seit 2002 diese verschiedenen Auseinandersetzungen mit poststrukturalistischen, postmodernen Theorien aus anarchistischer Perspektive im angloamerikanischen Sprachraum unter dem Begriff Postanarchismus zusammengefasst werden. Und dass dieser Postanarchismus halt eben auch nur ein Teil einer breiten Auseinandersetzung über einen sogenannten neuen Anarchismus ist, die in den USA zum einen ausgelöst ist durch den Aufstand der Zapatistas in Mexiko am 1. Januar 1994 und den Protesten gegen das Treffen der Welthandelsorganisation WTO im Dezember 1990 in Seattle, also den sogenannten Battle of Seattle. Das habe ich auch schon gesagt. Ich bin immer so, manchmal springig. Der klassische Anarchist, also wenn wir sagen, es gibt Sachen, die vom klassischen Anarchismus zu verwerfen sind, also was ist denn dann, was so einer Revision unterworfen werden muss? Also der klassische Anarchismus als politische Philosophie ist in und mit der Epoche der Moderne entstanden. Die anarchistischen Theoretiker des klassischen Anarchismus waren und sind Kinder der Aufklärung. Selbstverständlich gab es von anarchistischer Seite immer wieder Kritik an der Moderne, in erster Linie aber daran, dass sie ihr Versprechen von Freiheit und Gleichheit nicht einlöste, aber die Grundlagen der Moderne wurden nur von wenigen, wie zum Beispiel Max Stirner, hinterfragt und kritisiert, obwohl da sich ja die Leute auch wieder streiten, ob er überhaupt Anarchist war oder nicht. Auf jeden Fall war er nicht, wie viele behaupten, Individualanarchist, auch wenn die ihn vereinnahmen. Also das wäre es, das ist ein anderes Thema. Auch Gustav Landauer scheint aus dem Rahmen zu fallen. Wenn wir seine Schriften analysieren, können wir prämoderne, moderne und postmoderne Aspekte bei ihm finden. Also der ist da sehr ambivalent, also weil er hat schon, seine Staatsanalyse geht sehr in Richtung Foucault. Also bei Foucault ist ja der Staat auch, bei Landauer schon der Staat keine Institution mehr, sondern er ist ein soziales Verhältnis. Also Landauer hat geschrieben, der Staat ist nicht entstanden, sondern entsteht in jedem Augenblick durch Dulden und Handeln, durch Seelenverfassung, wobei das Erbe der Vergangenheit, die lebendig wirkende Vergangenheit von gewaltiger Bedeutung ist. Also zum Beispiel hat Landauer gesagt, jeder, der heiratet, akzeptiert damit den Staat. Also damit stellt man Staatlichkeit her, weil man vom Standesamt geht. Also wenn man immer wieder den Staat benutzt, produziert man auch Staatlichkeit. Sozusagen, der Staat ist ein Verhältnis, ist eine Beziehung zwischen den Menschen, ist eine Art, wie Menschen sich zueinander verhalten. Und man zerstört ihn, indem man andere Beziehungen eingeht, indem man sich anders zueinander verhält. Also man zerstört den Staat eben nicht dadurch, dass man, also er hat glaube ich noch in dem Buch, weil im Tisch zerstört man, indem man mit dem Ball draufhaut, aber so zerstört man halt den Staat nicht, sondern den Staat zerstört man, indem die Menschen andere Beziehungen zueinander eingehen. Das ist seine Staatsauffassung und diese Staatsauffassung geht schon sehr in die Richtung, wie zum Beispiel Foucault den Staat definieren würde. Andererseits ist bei Landauer auch leider zu finden die Verherrlichung des Mittelalters der Zünfter und Gilden, wie es leider auch bei Kropotkin und bei Bookchin später zu finden ist, die da so ein bisschen so einen falschen Blick auf die Vergangenheit werfen, deren Ansichten dazu sind eigentlich nicht mehr haltbar. Es gilt auch das, was Kropotkin in gegenseitige Hilfe über die Zünfte und Gilden schreibt. Das ist schon eine etwas falsche politische Einschätzung. Meiner Meinung nach. Das heißt aber auch, wenn wir schon beim Staatsverhältnis sind, dass die meisten, wenn wir jetzt von Landauer absehen, dass die meisten klassischen Anarchisten schon von einer ideologischen Trennung von Staat und Gesellschaft ausgehen, dass der Staat und der Gesellschaft was Getrenntes sind und der Staat über der Gesellschaft Stehendes ist. Das ist sozusagen, diese ideologische Trennung ist vom Liberalismus übernommen worden, die sicherlich am Anfang innerhalb des liberalen Denkens sinnvoll war, weil sie sozusagen gewendet war gegen den absoluten Staat sozusagen und einen Freiraum oder eine Autonomie von der Gesellschaft vom Staat zu verlangen. Aber andererseits muss man auch betrachten, dass das in der Realität einfach so nicht umzusetzen war sozusagen. Also der Staat besitzt nur eine relative Autonomie. Und der ist nicht was komplett Getrenntes von der Gesellschaft. Also man kann sie nicht als Gegenüber betrachten, sondern die Gesellschaft ist staatlich organisiert und ist sozusagen durchdrungen. Die Gesellschaft ist von der Staatlichkeit durchdrungen oder umgekehrt. Also sie sind nicht zwei außerhalb Polen Dinge Polen, und deswegen ist auch, wie Bukchin hat gefordert, dass sich die Anarchisten außerhalb des Staates stellen müssen. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich. Also man kann den Staat, wir können nicht außerhalb des Staates uns stellen, aber wir können ihn von innen bekämpfen. Also wir sind ja schon Teil dessen, des Staates, allein dadurch, dass ich, keine Ahnung, ich empfange, ich bin Hartz-IV-Empfänger, andere sind vielleicht, kriegen staatliche Gelder zum Studieren oder so. Somit, das, also wie, also dieses außerhalb des Staates stellen, das ist schon so ein bisschen illusorisch, sozusagen, ob das überhaupt möglich ist, meiner Meinung nach. Und dann das andere, was wir dann gestern schon hatten, das Menschenbild, also nach Auffassung postanarchistischer Ansätze, muss auch die an Rousseau angelehnte Vorstellung von der guten Natur des Menschen aufgegeben werden. Bei Kropotkin zum Beispiel ist der Mensch ja nicht nur von Natur aus gut, sondern auch solidarisch und kooperativ. Er versucht, seine Konzepte der gegenseitigen Hilfe auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen und bezieht sich dabei auf die Evolutionstheorie von Darwin. Er erklärt die gegenseitige Hilfe zu einer anthropologischen Verhaltenskonstanz und zum dominierenden Gestaltungsprinzip der Entwicklung menschlicher Gesellschaften. Diese Naturalisierung lehnt der Postanarchismus ab. Deshalb stellt er auch das Subjektverständnis des klassischen Anarchismus in Frage. Das Ziel des Anarchismus ist die Befreiung des Menschen. Doch was ist, wenn der Mensch, und jetzt kommt ein Zitat von Foucault, wenn der Mensch, von dem man zu uns spricht und zu dessen Befreiung man einlädt, bereits in sich das Resultat einer Unterwerfung ist, die viel tiefer ist als er? Also da auch davon ausgehend, also dass viele klassischen Anarchisten davon ausgehen, sozusagen, es gibt da irgendwo den guten Menschen, der vom Staat und anderen unterdrückt wird, und würde man das eine wegfegen, dann käme dann die gute Natur zutage. Genau das würde man mit Foucaults Theorien, also auch seiner Ablehnung der Repressionstheorie, verneinen. Also es gibt nicht das Gute, das Freie, was freigelegt wird, sondern es ist auch etwas, was geschaffen werden muss, was genau sich so bilden muss, sich konstituieren, sich begründen muss. Also Foucault hat das ja auch im Bereich der Sexualität deutlich gemacht, dass er sagt, sozusagen, wenn man sozusagen diese ganzen Repressionselemente, die beseitigen würde, die im Bereich der Sexualität, dann tritt nicht die freie Sexualität zutage, sondern auch die ist etwas, die sozusagen von den Menschen genau so gebildet, geschaffen, gefunden, erfunden werden muss. Sozusagen, da gibt es keine naturhafte, gute, freie Sexualität, die nur von Moral, Kirche, Staat und sonstigen eingeschränkt, unterdrückt wird sozusagen halt. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, denke ich, gerade wenn man sich auf Foucault bezieht im Denken, dass es bei ihm immer darum geht, dass es immer darum geht, nach der Befreiung Praktiken der Freiheit zu finden. Also er beschreibt nie, was er darunter versteht, also was für ihn Praktiken der Freiheit sein könnten. Aber er unterteilt immer in Praktiken der Befreiung und Praktiken der Befreiung und Praktiken der Freiheit. Und er differenziert da auch dabei, was ja auch immer so bei vielen anarchistischen Ansätzen, da muss man gucken, also da bin ich mir auch nicht, gibt's auch sicherlich, also so Gewaltfreie und Graswurzler würden sagen, nee, der Weg muss schon Teil des Zieles sein. Also man kann nicht sozusagen, wenn man so eine freie, bestimmte Gesellschaft, kann man die nicht mit Gewalt erreichen, sozusagen. Weil die Praktiken, die würden sagen, die Praktiken der Befreiung müssen identisch sein mit den Praktiken der Freiheit. Das ist, aber man könnte aber auch, also bei Foucault sind es zwei unterschiedliche Praktiken. Und ich glaube, und man könnte dann natürlich auch so argumentieren, dass häufig viele Sachen in die Hose gegangen sind, weil man genau diesen Breaking Point nicht gefunden hat, sozusagen, dass man zwar immer auch Befreiung, 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 und dann danach kam aber nichts, dann hat man irgendwie sozusagen, also auch die sexuelle Revolution der 68er hat ja nicht zu wirklich etwas Freiem geführt, sondern nur zu neuem Druck, neuen Formen von Unterwerfung und am Ende sogar nur zu einer Durchkapitalisierung der Sexualität. Das ist letztlich das effektivste Ergebnis der 68er Revolution. Aber dass man halt tatsächlich sich darüber Gedanken machen müsste, welche Theorien, also welche Praxis es der Freiheit und Befreiung man denn voranbringen könnte, um dahin zu kommen. Das weiß ich auch nicht. Ich bin auch immer jemand, der immer nur, der keine Lösungen hat, sondern der immer auf der Suche ist nach der richtigen Frage. Also das finde ich immer, viele Leute denken immer, hast du eine Lösung, hast du eine Lösung? Und ich denke manchmal, ey, ich wäre schon froh, wenn ich die richtige Frage hätte. Dann käme ich vielleicht auch auf die, also weil immer, das, ich denke, das ist schon immer so, wie an einem bestimmten Punkt kommt, wie kann man da die Leute dazu bringen, anders zu sein? Also weil ich denke, es ist halt eben, und das ist auch so die Aufklärung, ein zentraler Satz von Kant ist ja, dass der Mensch sich aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit befreit. Und dann hat man den aufgeklärten, vernünftigen Menschen da, und Politik basierte da ja auch lange, dass wir Flugblätter machen, ist ja auch, hängt ja auch immer noch damit zusammen, dass wir, wenn wir nur die richtigen Argumente haben, die guten Informationen, und wenn die Leute erstmal richtig informiert sind, dann würden sie auch das Richtige machen. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch ganz genau, dass das nicht funktioniert. Dass diese Aufklärung, das Wissen, die Information noch nicht zwangsweise dahin kommt. Also das Subjekt ist nicht so einfach, aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien und dann in der Lage zu sein, andere zu befreien, also wie es die Aufklärung vorsah. Also dieser Prozess ist schon komplizierter sozusagen halt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, ich merke das immer wieder in bestimmten Diskussionen, auch internen Diskussionen, und ich bin da, und da sind wir, glaube ich, auch alle, unterscheiden uns da gar nicht. Spinoza hat mal gesagt, so ein Philosoph aus dem 17. Jahrhundert, wenn jemand etwas mit Leidenschaft verteidigt, kann man ihn nicht mit Vernunft überzeugen. Und ich glaube, das ist so. Also ich glaube, das ist so eine, wenn man auf einer unterschiedlichen Ebene diskutiert, also wenn jemand leidenschaftlich für irgendetwas ist, es ist egal was, kann auch ganz Banales sein, dann kann man Vernunftsargumente bringen, noch und nöcher, man wird diesen Menschen nie überzeugen können, sozusagen, weil man auf einer unterschiedlichen Ebene redet und diskutiert. Aber gut. Also das heißt, also, oder ja. Ebenso denke ich, muss der Glaube an, aber das ist ja auch nicht ganz so was Neues. Das hat ja schon so der Neo-Anarchismus der 70er Jahre, 80er Jahre mit sich gebracht. Ebenso muss der Glaube an Fortschritt und Technik, der zum Beispiel in Schriften von Bakunin und Kropotkin zu finden ist, aufgegeben werden. Der Glaube an die Wissenschaft klammert die innere Verschränkung von Macht und Wissen aus. Und auch das Verständnis der Naturgesetze bei Bakunin muss man natürlich nochmal eine Relektüre machen. Also Bakunin war ja sogar der Überzeugung, dass die Soziologie die Naturgesetze der Gesellschaft entdecken könnte. Und damit, und August Comte, der Begründer der Soziologie, der sie eigentlich zunächst soziale Physik nennen wollte. Dummerweise kam ihn dann so ein Belgier, der Begründer der Statistik, irgendwie mit Q fängt er an, der kam ihn 2 Jahre zuvor und hat sein Buch über die Statistik, dummerweise soziale Physik genannt. Und dann musste sich Comte für seine neue Wissenschaft einen neuen Namen ausdenken und hat sich dann Soziologie ausgedacht. Bakunin war da ziemlich angefixt davon, auch wenn er die, wenn er auch genau das gemacht hat, das finde ich ganz interessant, wie man, er hat Comte so benutzt, wie Foucault es empfehlen würde. Er hat nur Elemente, also er hat, Comte war in vielen Teilen autoritär, er hat nie geglaubt, dass, also was wie Anarchismus hätte er abgelehnt, weil er geglaubt, Comte hat geglaubt, dass nur eine Elite in der Lage ist, alle die Menschen zu führen, und dass die Massen so dumm bleiben werden, dass sie das sowieso nicht können, sozusagen. Aber trotzdem hat Bakunin Comte nicht verworfen zu 100%, sondern er hat sich ein paar Elemente, die er meinte für seine Theorie nützlich ist, dann aus ihn rausgeholt und hat ihn, also bei seinem Text Die philosophischen Betrachtungen, da bezieht er sich ganz viel auf Comte. Er kritisiert ihn dann auch, aber er benutzt sozusagen auch den Comte wie eine Werkzeugskiste. Er ist da schon ganz Foucaultianer in dem Sinne sozusagen halt. Aber trotzdem muss man auch da fragen, sozusagen, ob die Soziologie tatsächlich so etwas wie die Naturgesetze, also ob Gesellschaft tatsächlich so funktioniert, als gäbe es Naturgesetze, unveränderliche Naturgesetze, nach denen Gesellschaft funktioniert. Also ich finde, man muss das, man kann, ich finde da sehr viel Gutes da. Es gibt so einen Text, den ich auch geschrieben habe über Autorität und Bakunin, wo ich auch so eine Art, so eine mit post-anarchistischer Perspektive sozusagen Bakunin nochmal neu lese und nochmal radikalisiere, sozusagen, ohne zu sagen, der hat nur Scheiße gedacht, sondern ein paar Sachen in Frage gestellt natürlich, also gerade diesen Soziologie-Teil, weil den, aber andere Sachen zum Beispiel wieder, weil bei Bakunin heißt ja, Freiheit ist bei ihnen ja, sich den Naturgesetzen zu unterwerfen im Prinzip. So schreibt er das ja fast sozusagen, halt, weil er sagt, die Naturgesetze Dabei muss man immer wissen, was sind Naturgesetze? Und das ist nämlich genau die Heidenfrage, die man sich bis heute stellen muss, was überhaupt ein Naturgesetz ist und gibt es welche, sozusagen halt. Aber das ist selbst in der Physik eine sehr umstrittene Diskussion, sozusagen halt. Aber ich würde immer sagen, dass man möglichst viel deswegen in Frage stellen muss, weil man nur so Dinge verändern kann. Aber sozusagen dieser Glaube an Wissenschaft und Fortschritt und vor allen Dingen, dass es so etwas wie einen wissenschaftlichen Anarchismus geben könnte, müsste man auch aufgeben. So, wie sehen denn jetzt einzelne Postanarchisten ihre Ansätze? Ganz kurzer Überblick. Also Todd May, das war wohl der Erste, der in der Richtung ein Buch veröffentlicht hat im Jahre 1994, also das, was ich schon erwähnt hatte, The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism, ist halt über den also er gehört zu denjenigen, die über den Poststrukturalismus zum Anarchismus gekommen sind, also der war nicht Anarchist und hat sich dann damit beschäftigt, sondern hat sich mit Poststrukturalismus beschäftigt und ist so Anarchist geworden. Übrigens auch, ich kenne ganz viele, aus diesem Kontext kommen, in Istanbul, also in der Türkei, wo das auch so war, weil nämlich die ganzen marxistischen Akademiker an der Hochschule, alles was mit Postmoderne zu tun hatte, Anarchismus. Also die haben das gleich alles in die anarchistische Ecke gesteckt. Also und somit waren Leute, die sich dafür für solche Themen interessierte, haben sich irgendwann auch angefangen mit Anarchismus zu beschäftigen, wenn ich sowieso immer in diese Ecke gesteckt werde, sozusagen. Das hat sich erst geändert, seit Texte von Zizek ins Türkische übersetzt werden. Slava Zizek, das ist auch so ein postmoderner Theoretiker, der aber eher so ein postmoderner Leninist ist. Also der schon noch, der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Also einer, mit dem sich der, und seit der ins Türkische übersetzt worden ist, gibt es sozusagen auf einmal auch so einen Zugriff, also dass auf einmal auch an den Universitäten sich marxistische Studierende, Professoren und so weiter sich auch mit postmodernen Sachen beschäftigen. Aber das war so eine Zeit lang, war alles Foucault, alles Butler, alles Anarchismus. Fertig, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Aber hat sich in den letzten Jahren geändert. Also er bezieht sich vor allen Dingen auf den, also auf benutzt halt vor allen Dingen den französischen Philosophen Foucault und den Machtbegriff. Also er kritisiert auch eben dieses Menschenbild, was ich schon erwähnt habe, und versucht halt sozusagen, das ist so der Kern, also der Kern seines Buches ist eigentlich so richtet sich um das Menschenbild, das in Frage zu stellen und auch, dass die Praktiken vom Subjekt auch zu analysieren sind, und kommt dann vor allen Dingen mit dem Machtbegriff von Foucault und versucht damit sozusagen seinen Vorschlag dagegen zu machen. Dann Saul Newman, dem er also den Begriff Postanarchismus zu verdanken war, also der ehemalige Trotzkist, hat in seinem Buch From Bakunin to Lacan, beginnt Newman, also Newman bezieht sich sehr auf Nietzsche unter anderem und auf Stirner auch, also er beginnt auch eine Relektüre, also eine Foucault'sche Relektüre von Stirner, bezieht sich dann sozusagen auf den Machtbegriff bei Foucault, auf den Begriff der Kriegsmaschine bei Deleuze. Kriegsmaschine, das ist so, es gibt so bei Deleuze in 1000 Plateaus so einmal so eine staatliche Kriegsmaschine und diese nomadische Kriegsmaschine, sozusagen. Die nomadische Kriegsmaschine richtet sich halt gegen den Staat, sozusagen, das ist nicht so mein Spezialgebiet, sozusagen, Deleuze und Guattari, aber auch da tauchen halt eben so solche Mechanismen auf, wo es sozusagen darum geht, so Sachen, die sich gegen den Staat richten, beziehen sich dabei auch auf Pierre Clastres, der hat in Anfang der 70er Jahre so ein Buch geschrieben, Staatsfeinde, wo er sozusagen so die Theorie vertritt, dass Völker in den Vorzeiten eben nicht Gesellschaften ohne den Staat waren, sondern Gesellschaften gegen den Staat waren. Also der vertritt so die Ansicht, dass der Staat schon immer in den Gesellschaften sozusagen präsent war, bloß dass diese Völker oder diese Menschen, Gesellschaften sozusagen Mechanismen noch hatten, die sozusagen verhinderten, dass der Staat zum Ausbruch kam. Also häufig werden ja von Anthropologen, oder früher war das so, immer die Gesellschaften, das sind Gesellschaften ohne Geschichte, Gesellschaften ohne Staat, Gesellschaften ohne Ökonomie, Gesellschaften ohne das. Und Clastres definiert das anders. Nee, das waren Gesellschaften gegen den Staat, Gesellschaften gegen die Ökonomie, also weil sie keine nichts akkumulieren, nichts anhäufen, sozusagen. Also er definiert sie nicht als so als ohne Gesellschaften ohne irgendetwas, sondern sozusagen als ja, als hätten sie andere Strategien gehabt. Das ist so Anfang der 70er Jahre in Deutsch erschienen, auch schon seit Ewigkeiten nicht wieder neu aufgelegt worden. Ich weiß auch gar nicht, wie aktuell das noch in der Anthropologie solche Ansätze sind und ob es da nicht schon lange wieder Gegenbeweise für gibt oder nicht. Aber das ist zum Beispiel ein, auf den die Lucien Datteri mit ihrer nomadischen Kriegsmaschine, die sich gegen den Staat richtet, beschäftigen. Also für May, wie gesagt, er beschäftigt sich also auch mit Max Stirner, einer, der immer gerne im Anarchismus vergessen wird oder liegen gelassen wird, weil man ihn für einen Individualisten hält. Oder Egoisten hält. Für May ist Stirner der antiautoritäre Denker par excellence und er stellt für ihn das Bindeglied dar zwischen der Politik des klassischen Anarchismus und der Politik des Poststrukturalismus. Er geht sogar so weit, dass er behauptet, dass Stirner sogar noch schon weiter war, als Foucault später war. Interessant, wäre eine noch zu untersuchende Frage. Denn dann Lewis Call vom Postmodern Anarchism, das ist ein Buch, das ist 2002 erschienen. Das ist so jemand, der sich auch auf Nietzsche, Foucault, Deleuze, Lacan beschäftigt und Brondrillon und auf Cyberpunk zum Beispiel. Das hier finde ich ganz finde ich ganz wichtig, also weil er sich stark auf die Arbeiten, also für Call sieht in den Arbeiten von Nietzsche sozusagen eine Form von anarchistischer Politik. Er bezieht sich dabei auch Nietzsche bei in dem Werk von Nietzsche, was dann auch später bei Deleuze auftaucht, ist der Begriff des Werdens wichtig, also des Werdens anstatt des Seins. Und somit ist für Call auch die Anarchie des Werdens. Das Werden der Anarchie hat keinen Zielzustand, mündet nicht in einem Sein. Also es geht genau eben nicht darum bei ihm, dass die Anarchie sozusagen irgendein utopischer Endzustand einer geschichtlichen Entwicklung ist, sondern die anarchistische Gesellschaft oder die Anarchie ist immer eine Gesellschaft, die im Werden ist, die sich immer so damit auch immer verändert. Die ist sozusagen, die Anarchie ist kein Endzustand einer Entwicklung, keine statische Form der Gesellschaft, sondern ein permanentes Werden sozusagen. Und für ihn findet man eine revolutionäre Möglichkeit dieses Werdens in den Schriften von Deleuze und Guattari, vor allen Dingen in diesen 1000 Plateaus, wo es auch um diese nomadische Kriegsmaschine geht oder auch um wo halt ein sehr konfuses, also sehr schwierig zu lesendes Buch teilweise, weil es so ein bisschen so eins der jüngsten Bücher oder Ansätze ist von Richard Day und das Buch heißt Gramsci's Dead, Anarchist Currents in the Newest Social Movements. Das ist ein kanadischer Soziologieprofessor und Anarchist, der sozusagen im Jahr 2005 dieses Buch erschienen und das wohl also gerade im US-amerikanischen irgendwo so auch schon einen gewissen Hype hatte. Er versteht sein Buch als Beitrag, einen bescheidenen Beitrag, aber wachsende Arbeit im Bereich des Postanarchismus und des autonomen Marxismus. Also man merkt, dass es gibt auch so Annäherungen zwischen, also es gibt ja in den USA John Holloway auch so diese breite Tradition mittlerweile vom Open Marxism oder Autonomist Marxism, also autonomer Marxismus oder offener Marxismus sozusagen, die halt nicht mehr, wo es halt nicht mehr um Partei, sind keine Parteimarxisten mehr und da geht es einfach um Öffnungen, klarer gegen den Staat gerichtet, beziehen sich auch teilweise auf die Zapatisten und da gibt es schon auch immer mehr eine Nähe zum Anarchismus auch oder so. Es gibt ja auch in dieser Reihe Theorie.org gibt es da so ein Buch über Postoperaismus. Die schreiben das ja auch in so eine Fußnote, dass es zu bestimmten Strömungen des Anarchismus auch immer eine größere Nähe gibt. Oder es gab ja dann in der österreichischen Zeitschrift Grundriss auch so einen Text von Paul Popp über schwarz-rote Flitterwochen, wo es um Kropotkin geht und Bakunin und Annäherung von bestimmten marxistischen Strömungen oder kommunistischen Strömungen dass da, und bestimmten anarchistischen Strömungen, dass da doch die Differenzen gar nicht mehr so groß wären. Bei Gramsci is Dead ist klar, also Gramsci ist sozusagen ein italienischer marxistischer Theoretiker, wo dieser sogenannte in dessen Kern sozusagen die Zivilgesellschaft und vor allem die Hegemonie geht, dass es halt im Herrscher funktioniert bei Gramsci immer darüber halt, dass man Hegemonie über einen bestimmten Bereich erlangt, in der Ökonomie, in der Kultur und so weiter. Also, dass man zum Beispiel eine kulturelle Hegemonie erlangt. Also, bei Gramsci ist es so, die Zivilgesellschaft ist für Gramsci der Ort, wo die Hegemonie der herrschenden Klasse geschaffen wird. Das heißt, die Herrschaft wird nicht ausschließlich über Repression gesichert. Auch bei Gramsci, wie gesagt, geht es nicht. Für die radikale Umwälzung der herrschenden Verhältnisse hält Gramsci es für notwendig, dass die Arbeiterinnenklasse selbst die Hegemonie im Staat erlangt. Also Gramsci gehört zu den ersten Marxisten, die offiziell auch von der Theorie des Absterbens des Staates Abschied nehmen. Also er hält das bei Lenin noch für eine Kinderkrankheit, für eine anarchistische Jugendsünde oder so ein anarchistischer Restbestand bei Lenin, dass selbst bei Staat und Revolution Lenin noch von Absterben des Staates redet. Sozusagen Gramsci hat sich dafür explizit davon verabschiedet. Für ihn ist klar, eine Gesellschaft muss staatlich organisiert sein. Und an dieses kommunistische Endziel hält er nicht mehr, das verabschiedet er sich. Und ist, glaube ich, schon der erste Theoretiker, der das so geschrieben hat, während alle anderen ja immer noch vorher schon noch den Kommunismus als Endziel formuliert haben, als Staat und klassenlose Gesellschaft. Selbst Stalin noch 1936 hat das so geschrieben. Also die Arbeiterinnenklasse selbst die Hegemonie im Staat erlangt, die Herausbildung dieser Hegemonie erfordert ist, neue Weltanschauungen, neue Lebens- und Denkweise, neue Formen und Werte zu schaffen. Gramsci hält es für notwendig, die kulturelle Hegemonie zu erlangen. Day, und es gibt auch heute, glaube ich, aus der Antiglobalisierungs- und Attack-Bewegung Ulrich Brandt oder so, es gibt irgendwie so ein Buch, das heißt Gegenhegemonie, im VSA-Verlag erschienen. Aber es gibt ja auch immer wieder sozusagen heute noch Leute, also Strömungen, wo gesagt wird, man muss eine Gegenhegemonie erlangen, um sozusagen dann die richtige Hegemonie zu erlangen. Und Day weiß in seinem Buch, Day geht es genau darum, ihn dieses Hegemoniestreben grundsätzlich abzulehnen, dass es genau nicht darum geht. Geht darum, also Jens Kastner hat in einer Rezension das so zusammengefasst, Day schreibt eine kleine Theoriegeschichte der antihegemonialen Entwürfe. In den Protesten gegen die neoliberale Globalisierung sieht er Aktionen und Subjekte, denen es nicht um Gegenhegemonie geht. Und um sie zu verstehen, bedürfe es also auch anderer theoretischer Herangehensweise. Ohne Zweifel zeichnen sich viele der gegenwärtigen Protestbewegung vor allem durch ihre sozialen Forderungen und Effekte aus. Indem sich Day genau diesen widmen, verleiht er zugleich den anarchistischen Beharren auf der sozialen statt der politischen Revolution neuen Sinn. Inhaltlich plädiert er gestützt auf die Relektüre anarchistischer Klassiker für eine Logik der Affinität. Das ist sozusagen sein anderer Begriff, also wo er hin will, anstatt zur Hegemonie. Die Zapatistas, Reclaim the Streets, die brasilianische Landlosenbewegung MST, People Global Action, Pink and Silver in die Media-Netzwerke, all diese in den letzten Jahren aufgekommenen Zusammenschlüsse begreift Day als Vorboten der kommenden Gemeinschaften. Ein Begriff von Giorgio Agamben. Diese sind nicht hierarchische Organisationsformen, die es auf die Zerschlagung gegenwärtiger bestehender Knotenpunkte von Macht und Bedeutung abgesehen haben. Sozusagen ist klar ist sozusagen, dass für Day sozusagen die vielfältigen Bewegungen und Netzwerke sozusagen ein Teil ist, wie er sich Politik vorstellt und nicht diese klassische Herangehensweise von klaren Strukturen gegen Hegemonie, Erlangung der Hegemonie, Machteroberung und so weiter. Das, was ich gerade vorgestellt habe, waren die verschiedenen postanarchistischen Diskurse, die also im angloamerikanischen Sprachraum stattgefunden haben. Der Diskurs in den USA zeichnet sich schon dadurch aus, dass er ziemlich ignorant ist gegenüber Schriften, die in anderen Sprachen erschienen worden sind. So ist zum Beispiel schon im Jahr 2001 in Paris von Daniel Colson das Buch erschienen, jetzt französisch, Petit Lexicon Philosophique des Anarchismen, also so kleines Wörterbuch der Anarchie oder so auf Deutsch übersetzt. Von Proudhon nach Deleuze, also sozusagen, er fängt also sozusagen bei einem der ersten Anarchisten an, um dann wieder bei einem Poststrukturalisten zu enden, nämlich bei Deleuze. Er ist auch, glaube ich, Soziologie-Professor oder so in Paris. Es gibt mittlerweile obwohl das gleich später. In Deutschland sozusagen, war vermutlich ich einer der Ersten, der da mit Veröffentlichungen angefangen hat, vielleicht nicht der Erste, der daran angefangen hat, mitzudenken, aber ich weiß es auch nicht genau, aber es war, also 1998 habe ich einen Artikel geschrieben für den Schwarzen Fahnen, Keine Macht für Niemand, sozusagen den Titel genannt, Versuch der anarchistischen Aneignung des philosophischen Projekts von Foucault, in der ich es mir in erster Linie darum ging, diese Machtanalyse darzustellen und gucken, wie sie für den welche Bedeutung das für den Anarchismus haben könnte. Und damals habe ich formuliert, dass eine anarchistische Gesellschaft keine Gesellschaft ist, die durch die Abwesenheit von Macht gekennzeichnet ist, sondern eine anarchistische Gesellschaft ist darauf ausgelegt, dass aus den umkehrenden Machtverhältnissen keine starren Herrschaftszustände entwickeln. Also sozusagen die Anarchie ist Macht nicht, zwar herrschaftslos, aber nicht machtlos. Und sagen eben, und ich habe damals schon mich auf Derrida bezogen und habe sozusagen als Begriff gehabt, das war mir echt auch, hatte ich schon fast vergessen, ich nannte dann das dann nicht poststrukturalistischer Anarchismus oder Postanarchismus, sondern dekonstruktiver Anarchismus. Das ist mir jetzt erst wieder unter die, hatte ich echt verdrängt. dekonstruktiver Anarchismus und habe dann geschrieben, der dekonstruktive Anarchismus, also was ich schon am Anfang auch erklärt habe, soll keine neue anarchistische Strömung sein, sondern eine Form anarchistischen Denkens mit weitreichenden Konsequenzen mit dem Umgang von den herrschenden Kategorien und Begriffen, also die ja dann eher dekonstruiert werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt war halt Postmoderne und Politik, also von Jens Kastner, der sich eher mit der libertären Aspekten in der Soziologie von Zyklon Zygmunt Bauman beschäftigt, aber der das auch erweitert hat, um zum Beispiel um Postkolonialism Studies, so was auch so in den USA am Anfang so keine Rolle spielte. Interessanterweise auch Judith Butler in den US-amerikanischen Diskurs am Anfang keine Rolle spielte, während ich finde, dass in Deutschland sozusagen, also bei mir das so war und auch bei anderen, die, wo ich weiß, die sich jetzt damit beschäftigt haben, zum Beispiel auch gerade der Postfeminismus sozusagen in Folge von Judith Butler eine große Rolle gespielt hat, aber in den USA hat es am Anfang überhaupt gar keine Rolle gespielt, interessanterweise. Und dann gibt es halt auch noch Thorsten Bevernitz, der sich halt auch nicht so als Postanarchist sieht, der hat irgendwie so einen Aufsatz geschrieben, Klassen von Gewicht, das lehnt sich also auch an einem Text von Judith Butler an, die Körper von Gewicht, ein Text von ihr, das ist in einem dort in so einem Sammelband drin, da wo es geht sozusagen, sich mit der Postmodernen, mit Foucault aus anarcho-syndikalistischer Perspektive explizit auseinanderzusetzen, sozusagen, weil das Hauptproblem einer Differenz zwischen Anarcho-Syndikalismus und postmodernen Ansätzen sieht er in den von den anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften und Gewerkschaften betriebenen Identitätspolitik bzw. Klassen, das sagt er aber auch als Mitglied dieser die einem postmodernen Ansatz entgegenstehen. Also er will versucht mit Foucault, Derrida und Butler sozusagen zu gucken, wie kann man halt sozusagen heute Klassenkampfpolitik machen oder so eine klassenkämpferische oder ja so eine Gewerkschaftspolitik machen, ohne gleich sich so eine bestimmte betriebene Identitätspolitik oder Identitätsklassenpolitik zu betreiben. Er hat dann sozusagen einen Satz von Judith Butler umformuliert, sozusagen bei Judith Butler heißt, das ist glaube ich der Feminismus, braucht die Frauen, aber er muss nicht wissen, was sie sind oder so ähnlich oder wer sie sind, und er hat dann das umbenannt, der Kommunismus braucht die Klassen, aber er muss nicht wissen, was das ist, sozusagen, also das immer dieses ganz schnell, weil das immer das Problem ist, also also diese klassischen Klassenkampfansätze sind ja auch heute teilweise finde ich problematisch, weil sie halt so auf die verschiedenen Ausdifferenzierungen und Prekarisierungen von Arbeitsverhältnissen überhaupt nicht eingehen können. Also Ich-AGs, wie sollen die streiken? Gegen wen? Gegen sich selbst? Oder also es gibt ja ganz viele Formen sozusagen, die gar nicht kompatibel mit traditioneller Gewerkschaftsarbeit sind. Da muss man sich dann auch neue Wege ausdenken, gucken, wie kann man soziale Kämpfe in bestimmten Bereichen auch organisieren, wo traditionelle Gewerkschaftspolitik gar nicht mehr greifen kann, weil sie da gar nicht mehr funktioniert. Es gibt da verschiedene Aspekte sozusagen. Zum Beispiel gibt es in den USA, wo in der Reinigungsbranche in Los Angeles, weil da können sich die Leute gar nicht gewerkschaftlich organisieren, weil sie würden sofort ihren Job verlieren. Und so machen die nur Fortbildungen. Also wie Leute dann selber, also Fortbildung in Arbeitsrecht, Fortbildung, wie verhandle ich mit meinem Arbeitgeber, sie machen nur noch Fortbildungsarbeiten, weil sobald die Leute Mitglied einer Gewerkschaft werden, würden sie ihre Mitgliedschaft loswerden. Also gibt es so Arbeiterbüros, die dann so Fortbildungsmaßnahmen machen, auch Rhetorikkurse, dass man besser verhandeln kann und so weiter und so fort. Wie gesagt, aber es gibt auch, wenn ich hier schon den Postanarchismus da versuche darzustellen, oder es gibt auch natürlich auch Kritik an ihn. Also ich werde jetzt so auf so bestimmten Kritiken, die nur so dissen, also nicht eingehen. Erstmal so ein lustiges Eingangszitat, also Bernd Drücke, sozusagen der hauptamtliche Herausgeber von der Graswurzelrevolution, mit dem diskutiere ich am liebsten über dieses Thema. Der hat in einem Interview in der Jungle World gesagt, der moderne Anarchismus von heute ist natürlich nicht mehr der von Michael Bakunin. Ich halte den Begriff Postanarchismus für problematisch. Das Erste, woran man dabei denkt, sind vielleicht welche die sich bei der Telekom organisiert haben. Es gibt da auch mal eine Karikatur in der Graswurzel, wo dann so ein Postbote mit so einer Fähnchen, wo so Postanarchismus, also immer wenn neue Ideen, Diskurse, Theorien auftauchen, gibt es selbstverständlich und notwendigerweise auch eine Kritik daran. Kritik ist ein wesentliches Instrument zur Weiterentwicklung von Utopien, Theorien und Praxisformen, wo es keine Kritik gibt, herrscht Stillstand. Kritik kommt meistens, und so auch hier, von zwei Seiten. Zu einen von den sogenannten Traditionalistinnen, die sich und ihre Ideen immer von dem Neuen bedroht sehen, aber auch von Anarchistinnen, die sich mit den zu kritisierenden Gegenständen auseinandergesetzt haben. Zu letzteren gehört Gabriel Kuhn. Obwohl er den poststrukturalistischen Theorien beeinflusst ist, kritisiert er in einem Aufsatz Bakunin versus Postanarchismus den Postanarchismus, da er wenig von dem Label Postanarchismus hält. Kuhn sieht den Postanarchismus wesentlich als ein Label, als Marke, also Zitat, als Marke, die hilft, eine bestimmte Form zu verkaufen. So wirft er dem Postanarchismus eine Verakademisierung anarchistischen Denkens vor, denn er will den Anarchismus als Bewegung repräsentiert, also dem, und diesem Anarchismus will er, der wollte in dem Aufsatz dann dem Anarchismus als Bewegung repräsentiert von Bakunin gegenüberstellen. Kuhn sieht den Postanarchismus eher eine neu benannte als eine neu geschaffene Theorie. Denn so Kuhn, der Poststrukturalismus selbst hat diese Aufgabe als implizit anarchistische Denkbewegung bereits geleistet. Er braucht dazu keinen Postanarchismus. Mein Einwand wäre, er sollte bei dieser Kritik aber bedacht werden, dass er sich ebenfalls der Postfeminismus, Postmarxismus und Postoperismus ebenfalls auf den Poststrukturalismus beziehen, beziehungsweise diesen aneignen. Aus diesem Grund ist eine Einverleibung des Poststrukturalismus in den Anarchismus problematisch. Der Poststrukturalismus sollte vielmehr als eine Werkzeugkiste betrachtet werden, ich wiederhole mich jetzt gerade ein bisschen, glaube ich, aus dem sich der Anarchismus bedienen kann und sollte. Eine weitere Kritik von Kuhn ist die postanarchistische Lesart von Bakunin. Also er kritisiert da vor allen Dingen die englischsprachigen Autoren, wie sie Bakunin rezipiert und behandelt haben. Für Kuhn wird Bakunin im angloamerikanischen Postanarchismus, also er bezieht sich auch explizit nur auf diesen angloamerikanischen Raum in seiner Kritik, zu einem Strohmann aufgebaut, um einen alten, überholten Anarchismus zu repräsentieren, den zu überwinden die Postanarchisten sich zur Aufgabe gemacht haben. In Frankreich ist im Jahr 2006 ein Buch erschienen von dem französischen Autor Vivien Garcia, das heißt auf Deutsch Der Anarchismus heute. Und er macht auch eine Rezeption des klassischen Anarchismus, also er kritisiert auch die Rezeption des klassischen Anarchismus durch Newman, Todd May, May Todd, Saul Newman und Lewis Call, nimmt aber die postanarchistische Kritik am klassischen Anarchismus so weit ernst, dass er sozusagen trotzdem eine unter dem Gesichtspunkt von Macht, Autorität, Revolution, Menschenbild, Freiheit so eine Relektüre des klassischen Anarchismus betreibt, um somit auch zu neuen Erkenntnissen zu kommen, sozusagen. Also er bezieht sich auch, er greift dabei vereinzelt auf poststrukturalistische Theorien zurück, ohne sie aber zum Leitfaden seiner Analyse zu machen. Also das ist dann nochmal wieder nochmal ein neuer Ansatz, damit umzugehen, sozusagen, mit den klassischen Autoren und auch mit dem Poststrukturalismus, sozusagen. Und somit würde er vielleicht auch unter diesem Label Postanarchismus so nicht passen, sozusagen. Der hier dargestellte Postanarchismus ist also auch nur ein Versuch, die anarchistische Theorie der Postmoderne, eine anarchistische Theorie in der Postmoderne zu entwickeln, wie Kropotkin und Bakunin es auch gemacht haben, versuchen postanarchistische Theoretiker zeitgenössische Theorien aufzunehmen. Hier steht auszunehmen, das ist ja hart. Freudscher Verschreiber. Ich meine natürlich aufzunehmen und nicht auszunehmen und sie für den Anarchismus nutzbar zu machen. Der postanarchistische Ansatz kann ein wichtiger Beitrag für den Anarchismus des 21. Jahrhunderts sein, denn der Anarchismus muss ständig weiterentwickelt werden. Er muss die praktischen, ich bin gleich fertig, Erfahrungen und die verschiedenen theoretischen Diskurse reflektieren, da sich auch die Herrschaftszustände und Ausbeutungsverhältnisse immer wieder erneuern, sich auf eine neue Grundlage stellen, wäre es fatal für den Anarchismus, wenn er darauf verzichten würde, sich zu erneuern. So, und jetzt Pause und dann diskutieren. Gut. War ich zu lang?